So, sei es mir noch erlaubt, die Kinder sind jetzt raus, für die Kinder zu beten. Da. Lieber Herr, du hast die Kinder sehr lieb, auch an jedes Kind jetzt in der Sonntagsschule. Sprich du hinein in ihre Herzen und schenke Frucht für die Ewigkeit. Und mach du aus diesen jungen Leuten mal Träger deiner Botschaft, wenn sie erwachsen sind, in der ganzen Zerreißprobe unserer Welt, in der wir leben, und den Herausforderungen, denen sie gegenübergestellt sind. Herr, segne sie. Amen. Amen. So, das Thema für heute Morgen habe ich dann so übernannt: Keiner hat Erbarmen, oder ich habe keinen Menschen. Und in diesem Wörtchen, kein, werden wir dann in dem Text einen Buchstaben wegnehmen, das K wegnehmen. Und schon hat dieser kleine Satz eine ganz andere Bedeutung. Zu selbst, du sagst ja vielleicht, dass einige Neue hier dazugekommen sind, die mich noch nicht kennen. Meine Wiege stand im Münsterland und bin seit 1980 in der Missionsarbeit tätig, damals in der ehemaligen Sowjetunion. Und mit der Sache mit dem Eisernen Vorhang und wie viel auch hier in Hannover gebetet wurde und die Beziehung mit Wolfgang geht schon in die 70er Jahre hinein, wo ich in der Diakonie in Bethel gearbeitet habe und kein anderer wie Magister Helmut Frey auch mein geistlicher Vater in meinem Leben war. Magister Helmut Frey wurde noch von Pastor Fritz von Bodelschwingh nach Bethel gerufen. Und die entscheidende Frage, die Pastor Fritz ihm stellte: Sind Sie ein Liebhaber des Kreuzes Christi? Und als er das mit Freude beantwortete, durfte er Dozent sein an der Kirchlichen Hochschule in Bethel. Von daher war auch Helmut Frey geprägt. Pastor Fritz durfte ich selbst nie kennenlernen, denn er ist vor dem Zeitpunkt, als ich auf die Welt kam, schon heimgenommen worden. Aber wir wissen aus der Geschichte, man kann es auch nachlesen, dass er der entscheidende Mann war im Nationalsozialismus, dass die Euthanasie zum Stillstand gebracht wurde. Da war es dann im stürmischen Deutschland wirklich: Keiner hat Erbarmen. Haben sie denn alle die Klappe gehalten? Und das war nicht so. Und der Mut, den Pastor Fritz hatte, im Ringen mit Dr. Brandt, dem Leibarzt von Adolf Hitler und dem Chef über die Euthanasie, schließlich zu überwältigen, dass die Euthanasie eingestellt wurde bei den Nazis und nach den Protokollen dann verschoben wurde in die Zeit nach dem Sieg. Keiner hatte Erbarmen mit den vielen pflegebedürftigen und elenden Kranken und epileptisch kranken Menschen, die abtransportiert wurden zur Vergasung. Und doch, je stürmischer unsere Zeit heute wird und die an Dramatik nicht nachlässt, und das bewegt schon, wenn vor ein paar Wochen die Diskussion darum geht, dass man dann die damals in den 50er, 60er Jahren noch nach Recht, Gesetz, wo Homosexualität noch verboten war bei Strafe und damals auch vor Gericht kamen und bestraft wurden, heute rehabilitiert werden sollen, eine Umkehr sondergleichen in einer Dramatik, da man nur erschrecken kann. Und gerade beim Propheten Jesaja Kapitel 5 wird aufgeleuchtet, wo alles umgepolt wird, wo Gutes böse und Böses gut genannt wird. In diesem Prozess sind wir eigentlich seit den 60er Jahren. In diesem Prozess, in der Entwicklung, kommen auch unsere Kinder und Enkelkinder. Und darum ist das Gebet des Glaubens für sie. Und gestern Abend hatte ich hier in der Ikarusallee bei den Geschwistern Jugendabend unter das Thema: Hilfe, ich ertrinke. Wer hilft mir, gegen den Strom zu schwimmen? Ein dringendes Anliegen, je älter ich werde, obwohl ich offiziell ja auch schon im Ruhestand bin, und im sogenannten aktiven Ruhestand, solange der Herr noch die Leine lässt. Helmut Frey sagte, soweit der Herr die Leine lässt, wirket für den Herrn. Und das darf auch über die Altersgrenze hinausgehen. Und daher gibt es kein Ermüden, auch für uns im Rentenalter. Und ich sehe einige Rentner und Rentnerinnen hier unter uns. Das Gebet des Glaubens darf nicht verstummen. Und wenn ich manchmal Großeltern gegenüberstehe und Eltern, die verzweifelt sind mit ihren eigenen Kindern im Teenageralter und alles über Bord werfen und verbittert sind über ihre eigenen Kinder, wir haben uns auch gemüht, wirklich prüfe dich selbst, ob du als wirklich alles gut gemacht hast. Das ist eine andere Frage. Aber dann sage ich, wisst ihr was? Die junge Generation heute ist Herausforderungen gegenübergestellt, die zu unserer Zeit es noch nicht gab. Und darum übt Barmherzigkeit und betet für sie. Und lasst es nicht dazu kommen, dass sie dann sagen in ihrer Verzweiflung, wenn sie am Trümmerhaufen unserer Gesellschaft gelandet sind, in der Psychiatrie oder sich hier am Hauptbahnhof sich den goldenen Schuss setzen, weil keiner Erbarmen mit ihnen hatte. Keiner hat Erbarmen. Das darf dann nicht kommen, dass ich dann letzten Endes weiß, meine Papa und Mama und meine Großeltern, bei ihnen war doch Erbarmen und doch war eine, der Erbarmen hatte. Ja, zu mir selbst, gebürtig aus Münsterland und bin im katholischen Elternhaus groß geworden. Also das Thema Reformation, warum Reformation, hängt auch zusammen mit meiner eigenen Geschichte, halte ich auch dann manchmal einen ganzen Abend, ist aber dann, wenn das mal gewünscht wird, hineinpasst, würde ich das auch dann gerne tun. Wir sind beschenkt mit 8 Kindern in unserer Familie. Meine Frau und ich wohnen in Gummersbach, östlich von Köln. Und dann, wenn ihr zu mir nach Hause kommt, dann findet ihr keine Tafel an der Haustür, wo da drauf steht, hier ist ein heilige Family, hier ist alles in perfekter Ordnung. Die Realität sieht ganz anders aus und das, was mir ein tiefes Herzensanliegen für die junge Generation, auch für meine eigenen Kinder, nicht zu verbittern und nicht das selbst auch eine meiner Töchter, die jetzt in Hannover lebt, mit ihrem atheistischen Freund zusammen unverheiratet, alles über Bord geworfen hat und verbittert gesagt hat, Papa, du hast mein Leben kaputt gemacht. Und das einfach im Gewissenserforschung zu prüfen und nicht bitter zu werden. Und darum sage ich, wenn ich dann noch Mütter sehe mit einem kleinen Kind auf dem Arm und sich darüber freuen, sage ich, bitte, lasst nicht die Liebe gegenüber eurem Kind, die ihr im Säuglingsalter in euren Herzen tragt, nicht verloren gehen, wenn das Kind erwachsen wird und auf schiefe Wege geht. Lasst nie die Liebe erkalten, dass das K nicht durchdringt, keiner hat Erbarmen, sondern dass das Erbarmen durchschwingt. Aber ich weiß auch um die Grenzen, auch für mich als Vater, und wenn er mitunter das Wasser bis zum Halse steht, dann einer meiner Gesprächs- und Gebetspartner ist auch der Wolfgang, Pastor, aber das brauchen wir einander. Die Zeit wird stürmischer und wir brauchen einander in der Unterstützung des Gebetes. Und ich habe da draußen auf dem Tisch noch einiges ausliegen. Einmal, wer unserer Arbeit Friedensbote noch fremd ist, hier ist so ein Flyer über den Einblick in die Arbeiten, die wir haben. In diesen Missionsnachrichten sind auch Gebetsanliegen drin, die man mit in die persönliche Gebetsliste mit hineinnehmen darf. Hier ist eine Pferdeschlitten unterwegs mit Weihnachtsbäckchen. Wir durften letztes Jahr Weihnachten durch die Sammelaktion quer durch Deutschland und darüber hinaus 9.800 Weihnachtsbäckchen rüberschicken in die einzelnen Familien, Kinderheime, die Straßenkinder, Flüchtlingskinder aufnehmen. Und hier ist ein Überblick über solche Familien, Kinderheime, dass man auch dafür beten kann. Und jetzt begannen vor 2 Wochen die ersten Freizeiten im Osten, in der Ukraine, in Moldawien, in Georgien bis nach Sibirien hinein. Und hier ein Flyer als Gebetsleitfaden waren es, wir rechnen nach der Planung bis jetzt, das geht noch bis Ende August, mit 9000 Kindern. Und wir sind noch gespannt, wie der Herr das noch alles macht, was der Herr daraus macht in den Dienst an den Kindern. Da müsst ihr euch so vorstellen, da kommen Kinder aus den Gemeinden, da kommen Kinder von der Straße, aus dem Straßenmilieu, psychisch gestört, aggressiv. Dann kommen Flüchtlingskinder dazu, etwa ein Drittel aus der Ostukraine, die verängstigt, verstört, völlig Boden unter den Füßen verloren haben. Und da vergeht kein Tag, wo nicht Zank und Streit unter den Kindern entsteht. Und für die Betreuer und Betreuerinnen heißt das, wir haben alle Hände voll zu tun und manchmal sind wir an den Grenzen der Kraft und wir wollen resignieren. Aber sagt es weiter, dass für uns gebetet wird. Dass es nicht heißt, wenn wir ganz alleine gelassen werden, keiner hat Erbarmen. Und so lese ich uns jetzt den Bibeltext, wie wir ihn finden, im Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 16. Hier geht es um das Wunder am Teich Bethesda in Jerusalem. Johannes 5, 1 bis 16. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Und in diesen lag eine große Menge von Kranke, Blinde, Lahme, Abgezehrte, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Und als Jesus diesen da niederliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selber gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett oder im anderen Übersetzungen deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf, ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist denn dieser Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Und danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hat. Keiner hat Erbarmen. Vom Erbarmen leben wir, von der Gnade leben wir, haben wir ebenso schön gesungen. Was liegt in dem Wort Erbarmen? Oder selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Darin steckt das Wort arm drin. Christus wurde arm. Wie arm? Die Herrlichkeit in der himmlischen Sphäre, wo Jesus zur Rechten des Vaters war und in der heiligen Nacht auf diese Erde kam, war herrlich. In der Offenbarung sehen wir etwas davon, aber unser kleines Gehirn, unser Auffassungsvermögen kann nur Bruchteile erfassen. Und wir werden nachher noch erstaunen, wie herrlich die ganze Situation in der himmlischen Herrlichkeit ist. Christus wurde Mensch, kam so bettelarm auf die Welt. Ich glaube kaum, dass jemand so bettelarm auf die Welt gekommen ist wie Jesus Christus. Nach dem ganzen Stress in der Schwangerschaft und die Geburt im Stall zu Bethlehem und in der Krippe gelegt, mit Windeln gewickelt und selbst im Säuglingsalter Stress ohne Ende. Denn damals, der König Herodes wurde sehr nervös. Der Mann muss verschwinden, die Säugling, und dann der Stress und die Hetze. Natürlich muss man sich mal bildlich vorstellen, die 200 Kilometer von Bethlehem nach Ägypten zur Grenze. Und das im wechselnden Tragen mit der Flucht. Gut, die Flucht selbst werden Josef und Maria sich abgewechselt haben. Vielleicht auch mit dem Wickeln des Kleinen. Und das weiß ich auch von unseren 8 Kindern. Ein Säugling zu wickeln gehörte mit zu meinem Vaterdasein. Aber mit dem Stillen dürfte Josef wohl Probleme gehabt haben. Denn zu der Zeit gab es keine Lupafläschchen. Aber das ist unheimlich. Und das gehört unbedingt für mich persönlich zum Fragenkatalog in der Ewigkeit, nachher mal Maria zu interviewen. Sag mal, Maria, wie hast du den Stress geschafft mit dem kleinen Säugling auf dem Arm? Und Jesus wurde arm und seine ganze Lebensbiografie war ein dauernder sozialer Abstieg. Er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Er war immer abhängig von anderen. Auch seine ganzen Klamotten, Essen und Trinken, Schlafen und so weiter. Ständig wechselnd. Und schließlich auf Golgatha nahm man ihm noch die letzte Kleidung weg. Nichts mehr. Zwischen Himmel und Erde wurde er für uns hingerichtet. Erbarmen. Christus wurde arm für uns. Um die Arme auszustrecken, in den Arm zu nehmen, und da steckt auch in diesem Wort drin. Herzlichkeit, Erbarmen, und ein weinendes Kind zur Mutti gelaufen kommt, und die Mutti nimmt es in den Arm und wischt die Tränen ab. Das ist eine wunderbare Geste. Und als dann der Krieg losging, 2008 im August, vielleicht erinnert ihr euch noch, wo die russischen Panzer auf Anweisung von Putin über den Kaukasus rollten, nach Georgien hinein. Und dann rollten die Panzer noch bis Tbilisi. Und ich bin dankbar für die europäischen Politiker, auch unsere Bundeskanzlerin, die sich engagiert hat und den damaligen Präsidenten von Georgien unterstützten. Und schließlich die Panzer zum Stillstand kamen. Das hieß aber dann, die zu der Zeit laufenden Kinderfreizeiten mussten blitzschnell evakuiert werden. Und es ist gelungen, jedes Kind vor den russischen Soldaten zu schützen. Folge davon war, im ersten Winter war Hunger, Frost, Erfrierungen. Aber es entwickelte sich ein Hunger nach dem Wort. Und als 2012 die georgischen Bibeln und Testamente vergriffen waren, der Nachdruck musste sein, 2013, und jetzt wird das auch in diesem Sommer wieder an den Einsätzen weitergegeben. Gott sei Dank, dass das möglich ist, und diesen Hunger nach dem Wort finden wir auch in den Folgen in der Ukraine seit 2014, wisst ihr aus den Medien, und das ist immer noch nicht zur Ruhe gekommen. Hier braucht es Hilfe. Hilfe, der Hunger nach dem Wort. Und darin steckt das Wort Erbarmen und Barmherzigkeit, das Herz finden lassen. Und hier lässt der Heiland selbst, der König der Barmherzigkeit, diesem Leidgeprüften am Teich Bethesda sein Herz finden, sein Heilandsherz. Und lasst uns darauf achten. Wie tief es abgeht, ob es dann an den Bahnhöfen oder an den Städten der Unterkünfte oder den obdachlosen Asylanten, alles quer durch unser Land. Verstörte Kinder und Teenager, ob es dann in Hamburg oder in Berlin oder anderen Städten ist, verstoßen und verachtet. Ob in Cottbus eine Gemeinde, dann ich erlebte, wo die Kinder kamen morgens zum Gottesdienst, völlig verstört, ungekämmt, dreckig, hungrig. Zur Sonntagsschule war erstmal gar nicht möglich. Die Schwestern haben einen Frühstückstisch bereitet Und dann habe ich nachher, und dann konnte erst die Kinderstunde laufen. Dann habe ich dann gefragt, wieso, wo kommen diese Kinder her? Diese Kinder kommen aus Familien, die stehlen sich sonntags morgens weg von zu Hause. Die dürfen, obwohl sie Hunger haben, die Mutter nicht stören, weil sie immer wieder mit wechselnden Männern im Bett liegt. Und wehe, ein hungriges Kind kommt, um die Mutter zu stören, ich habe doch Hunger, dann ist Stress und Gewalt und so weiter. Ich möchte mir weitere Auskünfte ersparen. Und so kommen sie hungrig, frustriert. Und darum gilt es ihnen, Barmherzigkeit zu üben. Dann in der Kinderstunde, Nachmittag spielen sie, bis sie dann gegen Abend wieder nach Hause gehen. In dieser Arbeit in Cottbus von der Gemeinde ist so viel entstanden, dass auch diese Kinder etwas begriffen haben, wer der Heiland ist, ein Herz finden lassen für ihre eigenen Mütter und dann eine Evangelisation war und die Kinder selbst mit den Müttern dahin kamen und wie ich dann hörte von den Verantwortungsträgern, auch einige ihr Leben bereinigt haben mit ihrem Herrn. Gott sei Dank. Oder wenn ich denke, in Würzburg, dann schrieb eine Frau dann und sollte da gestrickte Kleidung für die Straßenkinder abholen. Und dann fuhr ich dahin und da komme ich das erste Mal, stehe dieser Frau gegenüber. Dann sehe ich da so einen sehr runtergekommenen Mann da rumlaufen. Ich spürte nach wenigen Minuten, was ist denn hier kaputt in dieser Familie? Und die Kinder verstört liefen rum. Ich merkte, hier ist was im Gange. Und die Frau brachte dann ihre Tüten mit den gestrickten Socken und Mützen und so weiter. Und das sollte ich mitnehmen für die Straßenkinder. Dann lud sie mich nur ein zu einer Tasse Kaffee. Dann habe ich gesagt, liebe Schwester, der Mann, der hier rumläuft, ist doch nicht ihr Ehemann und der Vater der Kinder. Betroffen, sagt sie und beschämt, da haben sie recht. Dann sage ich, bitte, was Sie jetzt gestrickt haben für diese obdachlosen Kinder, ist ein Dienst, den möchte ich sehr schätzen. Ich will es nicht ablehnen und die Sachen sagen, die bleiben hier, weil ihr Leben nicht in Ordnung ist. Das kann ich mir nicht leisten, weil es geht um den Dienst an diesen Kindern. Um der Liebe zu den Kindern nehme ich das mit. Aber bitte überprüfen Sie Ihr eigenes Leben und bringen Sie Ihr Leben mit Gott in Ordnung durch Jesus Christus. Und durfte ihr in kurzen Minuten das Heil erklären, wer Christus ist. Und sie sagte betroffen, das weiß ich alles schon. Und danke, dass Sie mir das gesagt haben. Und welchen Schaden Sie Ihren eigenen Kindern, auch einer der Töchter, man merkt, konnte schon am Gesicht ablesen, von diesem Freund missbraucht und so weiter, was da alles abgeht. Folge davon war, sie bedankte sich beim Abschied, nach einer Viertelstunde fuhr ich weg. Und im Nachhinein, ich gab ihr noch Empfehlung, dort in Würzburg ist eine bibeltreue Gemeinde. Bitte suchen Sie dort Anschluss. Und jetzt kürzlich war sie bei uns zum Besuch im Missionswerk, bedankte sich und sagte, ich mühe mich jetzt als Mutter. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen meines kaputten Lebens, aber das durch die Gnade Gottes neu zu werden. Und Barmherzigkeit gegenüber ihren eigenen Kindern und das aufzuerbauen, dass eine Mutter, die durch diese Gesellschaft zerrüttet ist und ihren Kindern Schaden antut und dass diese Kinder sagen, keiner hat Erbarmen, selbst die eigene Mutter verstößt mich. Dass Kinder lernen und begreifen, auch im Teenager, auch im Alter, doch, da ist einer, der Erbarmen ist. Und dieser Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist, bettelarm zwischen Himmel und Erde, und der gebetet hat zu seinem Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist der Handelnde an der Veränderung dieser armen Frau, die jetzt auch dann ihren Dienst tun kann an ihren eigenen Kindern. Und dieser Dienst ist enorm. Keiner hat Erbarmen. Wenn wir uns in die Situation hier am Teich Bethesda vorstellen, ist ja in Jerusalem, wer schon mal Jerusalem besichtigt hat, wird er wissen, da ist ein Teich, etwa 100 bis 60 Meter im Quadrat, umringt mit Säulenhallen, wie die Schrift hier sagt, und dieser Teich Bethesda. Dieser Teich Bethesda ist nicht irgendein Teich, sondern ein spezieller Teich, denn hier war etwas Besonderes. Erstmal war eine ganze riesige Anzahl, und hier fehlt im Vers 3 die Zahlenangabe. Wie viele Hunderte, Tausende es waren, wissen wir nicht. Ich weiß nur aus, an den von Bodelschwingschen Anstalten, quer durch Deutschland, auch in Lobetal, dann in Berlin, waren es 12.000 Pflegebefohlene, wenigstens zu der Zeit, als ich da war, habe mir sagen lassen, zahlenmäßig hat sich nicht viel verändert. Da lagen sie, Kranke, Blinde, Lahme, Abgezehrte. Sie lagen aber dort nicht und vegetierten, auf den Tod warteten, so wie in den Tälern der Aussätzigen, sondern ein Hoffnungsschimmer gab es hier am Teich Bethesda, und das war etwas Spezifisches. Denn jeder wartete, irgendwann kam der Zeitpunkt, ohne Zeitangabe, ohne Kalender, wo man eintragen konnte, so am 17. August 2016, dann kommt wieder der Engel und gewisse Uhrzeit, sagen wir um 11 Uhr vormittags, keine Zeitangabe, nichts, die mussten tagtäglich warten, wann ist der Moment. Die Spannung ist natürlich groß gewesen, das ist ja klar, aber immer wieder kam ein Engel zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Und dann war der Wettlauf, und wer es schafft, als Erster hineinzukommen, der wurde gesund, unabhängig welcher Krankheit. Durchaus möglich, dass auch Aussätzige dabei waren, oder auch nicht, denn in Israel war es sogar nach mosaischem Gesetz sogar geboten, Abstand zu halten wegen der Tröpfcheninfektion von den Aussätzigen. Und sogar Juden durften aussätzige Juden durch Steine werfen, vertreiben. Mag sein. Das können wir in der Ewigkeit mal interviewen. Die Jünger werden auch dabei gewesen sein. Aber der Text sagt es nicht. Möglich ist, dass alle diese Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezehrten eine Krankheit hatten, die medizinisch und ärztlich nicht zu heilen war. Vielleicht haben der ein oder andere von den Patienten schon Not und Zeit hinter sich, vergebliches Bemühen von einem Arzt zum anderen, und niemand konnte helfen. In der Zeit meiner Heimsuchung, denn ich war überzeugter, aktiver Katholik und nicht irgendein Mitläufer zu der Zeit, als ich auch Wolfgang, auch Helmut Frey noch nicht kannte, hatte noch keine Ahnung von der Reformation, war es dann durch ein schweres Leiden meinem Elternhaus, und dann weiß ich noch gut, meine Mutter plötzlich querschnittsgelähmt wurde innerhalb von 14 Tagen. Und dann war Stress ohne Ende, da war sie noch nicht mal 50 Jahre alt. Und das steht mir heute noch vor Augen, dieses stürmische Jahr 1970, von einem Krankenhaus zum anderen, von Münster, Osnabrück, Bad Oeynhausen, kein Arzt konnte helfen. Die Verzweiflung war enorm. Bei uns Kindern, aber auch natürlich bei meinem Vater. Niemand, kein Arzt helfen konnte. So müssen wir uns das hier vorstellen. Hier lagen alle Behinderten, denen kein Arzt mehr helfen konnte, nichts mehr. Und in ihrer Hoffnungslosigkeit fokussierte sich die Hoffnung allein auf den Punkt, wenn ein Engel kommt und das Wasser sich bewegt. Warum waren sie da? Aus eigenem Bedürfnis, sicherlich. Wir haben doch alle von unserem Schöpfer den Selbsterhaltungstrieb bekommen, oder? Und was machen wir, wenn wir Krankheiten haben? Enorme Zahnschmerzen, die ganze Nacht nicht schlafen können. Und natürlich als Christusgläubige solche Stunden nutzen zum Gebet. Aber wir gehen doch zum Zahnarzt, wir gehen doch ins Krankenhaus, wenn es nötig ist. Warum tun wir das denn? Aus Spaß und Vergnügen, weil es uns zu Hause zu langweilig geworden ist und wir möchten ein Glaubensgespräch mit dem Personal und mit dem Arzt führen. Dafür geht doch keiner zum Arzt, sondern die Angst, die Not, die körperlichen Bedürfnisse zwingen uns dazu, dass unsere Füße dahin gehen. So liegen doch die Dinge. Der Selbsterhaltungstrieb. Und der Selbsterhaltungstrieb hatte doch auch jeder dieser Patienten hier am Teich Bethesda. Und darum waren sie da. Und das Sehnsüchtige warten auf Hilfe. Und dann die bittere Enttäuschung. Wie viele dahin gekommen sind, kamen zu spät. Und die Gesünderen und Stärkeren hatten die besseren Chancen. Und wie mag es sich da abgespielt haben am Teich Bethesda? Der eine den anderen vielleicht auch noch weggeschubst haben. In der Ellbogengesellschaft, wie wir sie auch heute in unserer Zeit erleben. Der eine mehr, der andere weniger. Ob er dann plötzlich weggemobbt wird auf seinem Arbeitsplatz oder was weiß ich. Leider, wenn auch Mobbing im Hause Gottes passiert, auch davon könnte ich einiges erzählen aus unserer eigenen Gemeinde, im eigenen Leben. Aber hier muss man sich das mal vorstellen. Und hier geschieht etwas, dass Jesus kommt hier an den Teich Bethesda. Und wir dürfen davon ausgehen, dass die Jünger mit dabei waren und ihren Herrn begleiteten. Und Jesus geht nicht von einem Patienten zum anderen. Jesus, der König der Barmherzigkeit, merkt sein Augenmerk auf einen Patienten, der, und das hat er dann erfahren, schon 38 Jahre gelähmt da war. Und das bewegte unseren Heiland unwahrscheinlich. Sein Herz, sein barmherziges Herz, merkte, hier kann ich nicht einfach weitergehen und meine Tagesordnung übergehen, sondern er bleibt stehen. Und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Mag man fragen, ist das nur eine dumme Frage. Warum bin ich denn hier am Teich Bethesda? Und die Frage ist doch selbstverständlich, was würde uns geschehen? Wir haben Probleme, gehen zum Arzt, enorme Schmerzen. Und der Arzt sieht uns da schon am Gesicht an, was los ist. Und wir fragen, und er fragt uns, willst du gesund werden? So eine Frage ist schon enorm. Dann bricht etwas Leiden aus dem Munde dieses Patienten. Herr, ich habe keinen Menschen. Ganz alleine gelassen. Die Frage ist offen, wie alt war er denn, als er hier anfing, krank zu werden, gelähmt zu sein? War er 20, 30 Jahre durch Unfall oder wie auch immer? Darüber schweigt hier der Text erst einmal. Es fehlt aber dann, und das kann man sich an der Logik nachrechnen, wenn er hier selbst eine Altersschwelle, sagen wir 50 Jahre, überschritten hat, irgendwann im Älterwerden, und das merke ich auch bei mir, lassen die Kräfte nach. So ein Power auch körperlich wie mit 20 Jahren kriege ich heute nicht auf die Reihe. Das ist ganz einfach bescheiden festzustellen und das weiß jeder auch von uns. 38 Jahre. Und dann bricht es etwas aus seinem Leben hinaus. Keiner ist da. Ich habe keinen Menschen. Ich bin alleine gelassen. Wo waren die Angehörigen? Kümmerten sie sich noch oder nicht? Lebten sie noch? Darüber schweigt auch die Bibel. Ob nicht jemand der Angehörige ihm mal geholfen hat, zum Teich zu kommen, wenn der Engel kam? Vielleicht in der Anfangszeit und dann kamen die auch wieder zu spät oder wie auch immer. Ich habe keinen Menschen alleine gelassen. Und bei selbst vor diesen vielen Hunderten oder Tausenden hier am Teich Bethesda ist keiner, der mir hilft. Dann ist jeder sich selbst der Nächste. Und jedes Mal ständig kommt ein anderer früher hin als ich. Und dann komme ich zu spät. Zu spät gekommen. Der Selbsterhaltungstrieb ist da, auch wenn wir alt werden. Aber hier kommt noch etwas dazu. Im Älterwerden werden auch bei ihm die Kräfte sich abgebaut haben. Also das Tempo, wie er am Anfangszeit den Wettlauf versuchte zu robben und ihm keiner mehr half, wurden, musste dann weniger werden und die Enttäuschung und die Frustration sank immer tiefer. Leiden des Abgeschobenseins. Oder hatte dieser Gelähmte, ist er hier ein Abgeschobener von der eigenen Familie, weil er nicht in das Leben passte. Einen Patienten auf meiner Station in Bethel, der war Epileptiker und in seinem Rollstuhl, er war ein sehr intelligenter Mann und vor seinem Geburtstag, so 3-4 Tage vorher, kam er mit seinem Rollstuhl vorgefahren und sagte, Bruder Gönner, hast du Traktate für mich? Zu meinem Geburtstag kommen meine Eltern. Und ich wusste von ihm, seine Eltern waren reiche Leute, hatten ein Goldgeschäft in Kiel und fuhren einen teuren Mercedes. Und nur einmal im Jahr zu seinem Geburtstag kamen sie und man sah es ihnen schon an. Dieser, ihr epileptisch kranker Sohn, war ihnen eigentlich zuwider. Mit Widerwillen, merkte ich schon, kamen sie, hatten gerade 2 Stunden Zeit und dann waren sie auch schon wieder verschwunden. Ich merkte aber von ihm, meine Papa und Mama kommen zu meinem Geburtstag. Hast du Traktate für mich? Und bete mit. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Papa und Mama sich bekehren. Und ich merkte aus ihm die Hoffnung, wenn meine Papa und Mama sich bekehren, dann werden die Dinge anders laufen. Und dann werden sie mehr als einen Tag im Jahr mal Zeit haben für mich. Denn an Geld mangelte es denen nicht. Reiche Leute waren sie. Wie einer gelitten hat unter dem Verstoßensein, wenn er es emotional tief spürt und darunter den Schmerz leidet. Allein zu sein. So war das die Tragödie dieses Gelähmten. Gelähmt hier am Teich Bethesda, allein zu sein unter den vielen Menschen um sich herum. Und Jesus ist jetzt der Handelnde. Keine Diskussion entwickelte sich hier, sondern er sagt zu ihm spontan. Und an dieser Stelle sagt er nicht, deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt Jesus, als sie 4 den Gelähmten durch das Dach runterlassen. Diesem sagt er spontan und sofort, steh auf, nimm dein Bett und geh. Spontan wurde er gesund. Zum Erstaunen der ganzen, die da drumherum standen, das haben wir noch gar nicht erlebt. Der brauchte noch nicht mal in den Teich, da war noch gar nicht der Engel da. Ob hier schon die Patienten gespürt haben, hier ist ein Höherer als die Engel, die Jünger dürften sich das wohl schon gemerkt haben. Hier ist der Herr, der über die Engel steht in Vollmacht und nur sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der Mensch wurde gleich gesund, spontan, ging, nahm sein Bett und ging. Und es war Sabbat an jenem Tag. Und die Juden natürlich hatten nichts Besseres zu tun, als zu sagen, hör mal, das ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Und jetzt macht dieser Geheilte etwas Vernünftiges. Er diskutiert jetzt nicht mit den Juden, was fällt euch ein mit dieser Gesetzlichkeit, mich unter Druck zu setzen, sondern er gibt die Autorität an seinen Herrn weiter. Der mich gesund gemacht hat, der hat es mir gesagt, nimm dein Bett und geh. Wer ist es, der dir das gesagt hat? Und er wusste es nicht. Weil Jesus sich in dem Moment, wo diese Heilung geschah, sofort zurückgezogen hat, ganz sicher dürfen wir davon ausgehen, um nicht eine Heilungseuphorie zu entwickeln und dass einer nach dem anderen zu dem Patienten jetzt den Herrn um Hilfe bittet. An dieser Stelle wendet sich Jesus nur auf diesen einen Gelähmten hier am Teich Bethesda und kümmert sich nur um ihn. Nicht, weil er Angst hatte von den anderen Patienten, sondern wer weiß von den anderen Patienten, wer in anderer Situation geheilt wurde, wer von den Geheilten nachher auch vor Golgatha dabei war und bei dem Zug durch Jerusalem mit dem Kreuz dabei war, schweigt auch die Bibel, wird sich in der Ewigkeit alles offenlegen, aber hier geht Jesus noch auf den Kern. Als Jesus Christus ihn hier am Teich Bethesda liegen sah, in seinem Zustand, sah er in seiner Vollmacht als Gottessohn in sein Herz hinein. Und darum ging es ihm, dass Jesus sich zurückzog und Vers 14, Jesus findet ihn im Tempel wieder. Wir dürfen davon ausgehen, dass dieser geheilte Jude war und dass er wusste vom mosaischen Gesetz, jetzt muss ich auch dann meinem Schöpfer ein Dankopfer bringen. Und darum begegnen sie sich hier. Jetzt sind keine tausende Menschen mehr um sich herum. Ob die Jünger dabei waren? Möglich. Können wir sie noch in der Ewigkeit interviewen? Oder war hier Jesus jetzt ganz alleine in einem Gespräch unter vier Augen mit diesem Geheilten? Möglich. Auf jeden Fall, Jesus sagt zu ihm, dieser gleiche Herr, der vorher noch sagte, nimm dein Bett und geh, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Die Sünde, das Übel aller Übel. Und das muss hier der Sohn Gottes da schon durchblickt haben, in das tiefe Herz dieses leidgeprüften Menschen. Und damit fragt sich dann, war dann die Krankheitssituation Folge seiner persönlichen Sünde? Jesus entwickelt hier jetzt nicht ein Streitgespräch. Er liegt auch nicht offen, auch selbst wenn andere das mitgehört haben. Vielleicht die Jünger oder vielleicht noch irgendeiner der Priester oder Schriftgelehrten, mag sein. Er legt nichts offen, aber dieser Geheilte spürt hier, hier stehe ich der höchsten Majestät gegenüber. Und diese höchste Majestät durchschaut mich bis in meine tiefste Lebensvergangenheit. Dem kann ich nichts vormachen. Es ist alles offen gelegt, auch die Tragödie vor seiner Krankheit. Und hier war Sünde im Spiel. Heißt es nicht umsonst in Sprüche 14, 34, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben? Ist Sünde in deinem Leben und in deinem Rucksack, in deinem Leben, das dich quält und niederdrückt und dein Leben degeneriert, in welcher Form auch immer? Lasse dich versöhnen mit Gott, denn Christus starb für uns. Er hat dafür bezahlt, teuer bezahlt. Und kein anderer wie der Apostel Petrus in 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 18, sagt, und das Blut des Sohnes Gottes ist mehr wert als alles Gold und Silber der Welt. Damit ist deine und meine Schuld bezahlt. Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Aber die Sünde ist der Leute Verderben. Und ein Prediger aus der landeskirchlichen Gemeinschaft in Hamburg während der Zeit des Nationalsozialismus, die Brüder sagten, wir müssen in dieser unwahrscheinlichen Zeit etwas dokumentieren für die Menschen und haben dann am Firmament, am Giebel des Gemeinschaftshauses dieses Wort hingeschrieben, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Den Nazis gefiel natürlich dieser Spruch nicht, wurde mit brauner Farbe überstrichen. Er selbst, der Prediger, kam dann als Soldat nach Russland. Nach der Kriegsgefangenschaft, als er nach Hause kam, war sein erster Weg zu seiner Wirkungsstätte. Er sieht sein Gemeinschaftshaus, wo er gedient hat, sieht am Giebel und Erstaunen wird ihm wach. Durch den Regen sind drei Worte schon abgewaschen worden von der braunen Farbe. Gerechtigkeit, Sünde, Verderben. Er sagte, da fiel ich auf die Knie und dankte Gott. Mit diesen drei treffsicheren Worten, die ganze Tragödie des Nationalsozialismus wurde hier offen. Das tief sitzende Problem, das den Menschen degeneriert und auch diesen Gelähmten so weit gebracht hat, ist die Schuldfrage. Und darum gibt es keinen Menschen, der über diese Erde geht, der ohne Sünde ist. Und darum braucht es die Versöhnung. Und kein anderer wie der Apostel Paulus ist es, der dann sagt in 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Vers 19, weil Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Darum bitten wir an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Ausgesöhnt mit Gott. Das erfuhr in der ganzen Tiefe dieser Geheilte jetzt im Tempel. Und auch die Warnung, die da drin liegt. Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Jesus schweigt darüber, was er mit dem Schlimmeren meint, wie auch immer. Aber ich kann es mir vorstellen, dass der Geheilte hier die Augen aufging. Und ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass dieser Geheilte vielleicht auch bei der Kreuzigung unseres Heilandes in Jerusalem dabei war. Und so möchte ich uns ermutigen, hier Mut zu ergreifen. Selbst als versöhnte und begnadigte Sünder von der Barmherzigkeit Gottes lebend zu wirken, solange es Tag ist, in einer zerrütteten Welt. Wir brauchen das Geheimnis der Barmherzigkeit. Ich habe auch Bücher mitgebracht, Paul Schneider, der Prediger vom Buchenwald. Und eines der Szenen, die er miterlebt hat, 9. November 1938, Reichskristallnacht in Berlin. Der Beginn des Holocaust. Einen Tag später die erste Einlieferung von verhafteten Juden ins KZ nach Buchenwald. Zu der Zeit war Paul Schneider dort in der Bunkerzelle und er hörte das ganze Tosen der SS-Leute und die zusammengepferchten Juden auf dem Appellplatz. Und er klammerte sich an den Gitterstäben seines Zellenfensters hoch und rief hinaus unter die Menschenmasse die Seligpreisungen. Und als die Stelle kam, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, riss ein SS-Mann die Zellentür auf, riss ihn runter von den Zellengittern und schlug ihn zusammen. Lief dieser SS-Mann raus, kurze Zeit später warf er einen blutenden Juden zu ihm in die Zelle. Hier hast du so einen Juden, du hast sie ja so lieb. Und dein Jesus ist ja auch nur ein Judenbengel und so gehässig, der geredet hat. Und was machte Paul Schneider? Er bückt sich nieder, wischt dem armen, verzweifelten Juden die Tränen ab, das Blut ab und übt Barmherzigkeit. War Paul Schneider einer der Zeugen der Barmherzigkeit, der sich nicht nehmen ließ, Barmherzigkeit zu üben? Lasst uns zu barmherzigen Samariter werden in einer Zeit, die uns sehr herausfordert. Gott segne und gebrauche uns. In diesem Zustand, das in unserer Lebensbiografie, wenn du selbst in deiner Lebensvergangenheit Phasen hast, wo du dich enttäuscht und verlassen fühlst, keiner hat Erbarmen, dann streich dies K durch, denn einer hat Erbarmen, vom ersten Tag deiner Geburt an bis heute, Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem du so viel wert bist. Und dieser Sohn Gottes, der König der Barmherzigkeit, will dich zu barmherzigen Samaritern machen, um verzweifelten Menschen zu helfen. Gott segne und gebrauche euch auch hier in Hannover. Amen.